Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts der Beratungsstelle Leben vom Grünen Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diejenigen unter euch, die schon die ersten drei Folgen gehört haben, kennen mich. Ich bin Fabian Wichmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Beratungsstelle Leben und dort und hier zuständig für den Transfer aus der Praxis, also dafür, Erfahrungen und Erkenntnisse aus unserer Arbeit verständlich und zugänglich zu machen. Dies ist die vierte von insgesamt mehreren Folgen, die wir begleiten zur Tagungsdokumentation unseres Fachtags »Die Attentäterinnen werden immer jünger – Herausforderungen für die Präventionsarbeit im Spannungsfeld von Jugendschutz und öffentlicher Sicherheit« veröffentlichen. Falls ihr neu dabei seid, herzlich willkommen und bei der Gelegenheit lohnt es sich auch, einen Blick oder besser ein Ohr in die bisherigen Folgen zu werfen. In den ersten beiden Folgen haben wir von Claudia Danschke gehört, wie Radikalisierung im Jugendalter sich in der praktischen Beratungsarbeit zeigt und mit welchen Herausforderungen der Verein Grüner Vogel konfrontiert ist. Von Benno Köpfer haben wir in der zweiten Folge gehört, welche Entwicklungen dem Verfassungsschutz aktuell Sorgen bereiten. Und in der dritten Folge haben wir von Dr. Peter Neumann die aktuellen Entwicklungen des islamistischen Terrorismus in Europa eingeordnet bekommen. Seine These, wir stehen am Anfang einer neuen dschihadistischen Welle. Ihr seht also, alles spannende Themen, reinhören lohnt sich. In dieser Folge werfen wir nun einen ganz anderen Blick auf Radikalisierung. Nicht aus der Perspektive von Sicherheitsbehörden oder der Präventionspraxis, sondern aus der Soziologie. Dr. Anja Frank vom Deutschen Jugendinstitut zeigt uns, warum islamistische Orientierung für manche Jugendliche überhaupt sinnvoll erscheinen. Gerade in Zeiten von Krisen, Unsicherheit und auf der Suche nach einem Platz in der Welt. Sie spricht über Islamismus als Lösungshypothese, also eine Art Antwort auf typische Herausforderungen im Jugendalter. Und sie beschreibt drei zentrale Funktionen, die dabei eine Rolle spielen können. Starke Grenzen, starke Ordnung, starke Gemeinschaft. Und sie zeigt damit ganz deutlich, Radikalisierung ist oft kein Bruch mit dem Jugendlichsein, sondern eine zugespitzte Form, damit umzugehen. Moderiert wurde der Fachtag von Axel Schurbohm. Also los geht's mit Teil 4. Viel Spaß beim Hören.
Gehen direkt in den nächsten Vortrag über. Das wird Frau Dr. Anja Frank sein mit dem Thema Abgrenzen, Orientieren, Dazugehören, was Islamismus für Jugendliche bedeuten kann. Anja Frank ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Jugendinstitut. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kultursoziologie, Religions- und Musiksoziologie, Religion, weltanschaulicher Extremismus im Jugendalter, pädagogische Arbeit im Strafvollzug und rekonstruktive Methoden der Sozialforschung. Frau Frank, herzlich willkommen.
Abgrenzen, orientieren, dazugehören, was Islamismus für Jugendliche bedeuten kann. Vielen Dank für die Einladung. Der Anlass für die heutige Veranstaltung ist ja Ihre Beobachtung, dass sich zunehmend immer jüngere Menschen islamistisch radikalisieren. Und Sie haben mich ja eingeladen, weil ich mich in meiner Forschung mit jungen Menschen im Feld des Islamismus befasst habe. Und ich bekomme da gelegentlich Anfragen, besonders dann, wenn gerade was passiert ist und ein junger Mensch eine islamistische oder extremistische Straftat begangen hat oder versucht hat. Ich bekam aber neulich auch eine Anfrage, als es heftige Reaktion auf ein Video gab, das das Bayerische Innenministerium herausgegeben hatte. Das haben Sie bestimmt alle mitbekommen. Und das dazu dienen sollte, junge Menschen vor dem Salafismus zu warnen. Die Kritiker wiesen auf das stigmatisierende Potenzial des Videos gegenüber Muslimen hin. Und damit sind wir mittendrin in dieser Gemengelage von Islamismus als Phänomen und der Frage, worum es da eigentlich geht. Also einerseits die Jugendlichen, für die das attraktiv ist und die Frage, warum machen die das? Und andererseits Präventionsstrategien und die Frage, wie reagieren wir als Gesellschaft angemessen darauf? Ich möchte mich heute aus soziologischer Perspektive der ersten Frage widmen. Warum machen Jugendliche das? Diese Frage ist zweifellos interessant, zugleich aber auch problematisch. Denn viele Antworten darauf unterstellen kausale Zusammenhänge zwischen sozialen Merkmalen von Jugendlichen und Ereignissen in ihrem Leben und der Übernahme islamistischer Positionen. Das hat aber, wenn man genau hinschaut, wenig Erklärungskraft, denn die Merkmale, um die es da geht, die haben viele, aber nur wenige radikalisieren sich und noch weniger begehen in der Folge Straftaten. Man kann den Akzent aber auch etwas anders setzen und davon ausgehen, dass Radikalisierung in irgendeiner Weise sinnvoll und funktional für diese Jugendlichen ist. Und dann kann man erst mal fragen, auf welche Fragen sind denn islamistische Orientierung eine gute Antwort? Worin besteht der Mehrwert, den Jugendliche aus diesen Orientierungen ziehen? In welcher Weise werden diese Orientierungen für die Jugendlichen sinnvoll? Warum halten die das für eine gute Idee? Diese Fragen habe ich mir gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Scholz in unserer Studie gestellt. Das ist eine Studie, die haben wir durchgeführt von 2016 bis 2020, also wahrscheinlich dann diese zweite Welle, die Herr Neumann vorhin angesprochen hat, Ende dieser zweiten Welle. Und in dieser Studie haben wir Jugendliche zu ihrer Lebensgeschichte gefragt. Und diese Jugendlichen waren ganz unterschiedlich in das Feld des Islamismus involviert. Also wir haben mit Jugendlichen gesprochen, die sich an islamistischen Deutungsangeboten eher nur orientiert haben und dann Elemente islamistischer Symbolik in ihre Alltagspraxis übernommen haben. Einige waren da nur wenige Monate dabei, andere waren mehrere Jahre in islamistischen Kontexten unterwegs. Einige hatten persönliche Verbindungen zu islamistischen Gruppen, andere wieder haben sich nur virtuell vergemeinschaftet. Einige waren als islamistische Straftäter verurteilt und sind auch ausgereist. Einige von den Jugendlichen waren konvertiert, andere wiederum hatten einen muslimischen Hintergrund. Und einige haben sich später wieder distanziert vom Islamismus oder auch vom Islam. Und andere haben aber islamistische Orientierung oder neue Identitäten, die sie da gefunden haben, behalten. Also wir haben da so ein Spektrum an Jugendlichen gehabt, um da möglichst auch mal vergleichen zu können, was es für unterschiedliche Bezüge da haben kann. Nicht nur Extremfälle, über die wir ja heute auch schon viel gehört haben. Zum Zeitpunkt der Interviews waren diese Jugendlichen bereits junge Erwachsene. Die Entwicklungen aber, die zu Radikalisierung geführt haben, haben meistens im Alter so von 14 bis 16 ihren Anfang genommen. Und ich habe Beispiele rausgesucht, die sich vor allem auf diese Phase beziehen. Und ich werde Ihnen jetzt Passagen aus den Interviews vorstellen und Sie mit hineinnehmen in die Lebenswelt, in die Gedankenwelt dieser jungen Menschen und überlegen, was oder Ihnen zeigen, was wir daraus interpretiert haben, was das bedeutet in soziologischer Hinsicht. Noch vorneweg, ich habe ja gesagt, dass wir die Jugendlichen gebeten haben, uns ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Das heißt, uns war wichtig zu erfahren, wie die jungen Menschen auf ihr ganzes Leben blicken und wie sie sich selbst wahrnehmen, wie sie sich einen Reim auf ihr Leben machen und haben nicht nur nach der Radikalisierungsgeschichte gefragt. Mithilfe dieser Erzählung haben wir jugendtypische Erfahrungen und Probleme rekonstruiert und wir haben dann gesehen, in welcher Weise diese islamistischen Orientierungen ins Spiel kommen und mit diesen Problematiken zusammenhängen. Und ich habe gerade jugendtypisch gesagt, diese Phase der Jugend haben wir nochmal als einen wichtigen Kontext betont, auch in unserer Studie, um diese Bedeutung zu verstehen. Denn hier stellt sich ja generell die Frage, was heißt es heutzutage in unserer Gesellschaft, jung zu sein? Und ein Kennzeichen dieser Phase sind, wir haben gesagt, im Prinzip strukturelle Krisen. Das heißt, es gibt Krisen in der Jugendphase, die betreffen alle und die sind auch nicht endgültig lösbar. Das betrifft zum Beispiel, dass Jugendliche gefordert sind, ihr Leben individuell zu gestalten und ihm Sinn zu geben. Sie sollen Chancen erkennen und nutzen. Sie sollen Lebenspläne entwickeln, eine unverwechselbare Persönlichkeit werden, aber gleichzeitig auch einen Platz in der Gesellschaft finden. Das sind die generellen Anforderungen. Und in diesem Kontext haben wir geschaut, welche Rolle da Orientierung am Islamismus gespielt haben. Okay, wir haben drei Bereiche ausgemacht, in denen die Jugendlichen krisenhafte Erfahrungen gemacht haben und in denen die Orientierung am Islamismus aus ihrer Perspektive eine gute Lösung sind, zumindest vorübergehend. Erstens geht es um krisenhafte Erfahrungen im Bereich der Grenzziehung und Individuierung. Zweitens geht es um Erfahrungen des Kontrollverlustes vor dem Hintergrund von devianten Karrieren oder ausgedehnten Orientierungskrisen. Und drittens geht es um die Erfahrung sozialer Marginalisierung, also dass man irgendwie am Rand steht und nicht so richtig dazugehört. Und Islamismus übernimmt bezogen auf diese drei Bereiche drei Funktionen. Und die haben wir genannt die Funktion der starken Grenze, die Funktion der starken Ordnung und die Funktion der starken Gemeinschaft. Ich stelle Ihnen dies nun anhand von Beispielen genauer vor. Also, wie stellt sich das aus der Perspektive der Jugendlichen dar? Die starke Grenze. Wer bist du? So könnte man die Frage zuspitzen, die Jugendlichen in unserer Gesellschaft gestellt wird. Sie stellen sich diese Frage auch selbst und sie müssen eine Antwort darauf finden. Es gehört zu den gesellschaftlichen Erwartungen, dass sich Jugendliche individuieren und ablösen und gleichzeitig ihren Platz im Gefüge ihrer Familien und Peers finden. Werde du selbst, aber bleibe erkennbar, könnte man die etwas paradoxe Anforderung auf den Punkt bringen. In Bezug auf diese Orientierung dient die Orientierung am Islamismus als starke Grenze. Dabei geht es zum einen um Grenzziehung zur eigenen Familie und zum anderen um den Umgang mit Gleichaltrigen. Die Orientierung am Islamismus und ihre praktische Umsetzung bietet nun den schärfstmöglichen Kontrast zur eigenen Familie und dem Peer-Umfeld. Dazu jetzt zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist Olga, so habe ich sie genannt. Das ist, also sind alles ausgedachte Namen. Olga meldete sich auf unseren Aufruf damals mit dem Hinweis, dass sie selbst zwar gar nicht radikal wäre, aber alle anderen sie dafür hielten. Sie war zum Zeitpunkt des Interviews 18 Jahre alt. Sie war im Grundschulalter aus einem osteuropäischen Land nach Deutschland gekommen und hat einen jüdischen Hintergrund. Mit 14 ist sie mit Hilfe einer Freundin konvertiert zum Islam. Mit 16 begann sie einen Kopftuch zu tragen und wenig später hat sie dann eine Vollverschleierung getragen. Als sie 18 Jahre alt ist, hat sie die Schule abgebrochen, nachdem ihr Antrag, den Niqab im Unterricht tragen zu dürfen, abgelehnt wurde. Interessant an diesem Fall ist, dass sich Olga mit der Vollverschleierung einer Symbolik bedient, die aus ihrer Perspektive vor allem Ausdruck besonderer Regelkonformität ist, aber aus der Perspektive ihres Umfeldes Ausdruck von Radikalisierung. Und in der ganzen biografischen Erzählung spielen auch islamistische Ideologeme kaum eine Rolle. Aber trotzdem zeigt der Fall gut, wie es damit gelingt, diese Grenze zu verdeutlichen. Und da habe ich jetzt diese Stelle mal mitgebracht. Ich lese das auch noch mal vor. Olga sagt an einer Stelle im Interview, dann war ich halt auf Klassenfahrt und da hatte ich auch irgendwie ziemlich Stress mit den Leuten. Irgendwie, weil die haben mich auf einmal als Spaßbremse gesehen. Ich wurde auf der Klassenfahrt auch in eine Disco mitgeschleppt, so eine Jugenddisco. Und dann musste ich da auch hingehen, obwohl ich gar nicht wollte, aber es hat die ja nicht interessiert und so. Und dann saß ich da und da ging es mir auch total schlecht, weil ich meine, wie soll man sich fühlen, wenn man jetzt mit Kopftuch da in der Disco sitzt? Weil eine gläubige Frau hat natürlich in der Disco nichts verloren. Ist ja klar, ich mag Discos generell nicht. Habe mich total unwohl gefühlt, vorher auch schon. Warum habe ich die Stelle mitgebracht? Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es Olga hier mit Hilfe der religiösen Symbolik gelingt, sich aus diesen jugendtypischen Aktivitäten rauszuziehen. Die Geschichte wird ja damit eingeleitet, dass sie da gar nicht mitmachen will und deshalb als Spaßbremse bezeichnet wird. Und das Kopftuch hält für sie dann erstmal eine Symbolik zur Abgrenzung bereit und dass ihr hilft, diese Wünsche zu artikulieren und durchzusetzen. Das Bild der gläubigen Frau in der Disco bringt das metaphorisch auf den Punkt. Sie bleibt also physisch in der Gruppe, kann sich aber dem Druck zur Anpassung an der Gruppe entziehen, indem sie sich einem anderen Norm- und Wertesystem sichtbar zuordnet. Es bringt also Olgas Anderssein zum Ausdruck und steht für ihre neue soziale Rolle. Sie wird von der Spaßbremse zur gläubigen Frau. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es radikal sei, einen Kopftuch zu tragen, sondern will nur zeigen, dass es hier diese Grenzziehung stattfindet. Und Olga treibt das dann auf die Spitze, indem das immer rigider wird und dann zu dieser Vollverschleierung führt. Ein weiteres Beispiel ist Sven. Hier kommt die starke Grenze dann nochmal besonders in Bezug zur Familie zum Ausdruck. Ich stelle Ihnen kurz vor, Sven ist Mitte 20, als wir das Interview führen. Er kommt aus einer mittelgroßen deutschen Stadt, hat einen christlichen Hintergrund, konvertiert mit 14 und ist später in eine islamistische Organisation involviert, soweit, dass auch der Verfassungsschutz auf ihn aufmerksam wird. Und die biografische Erzählung handelt an vielen Stellen davon, wie Eltern und Sohn im Prinzip aneinander vorbeireden und sich gegenseitig fremd sind. Und auch die Beziehung zu anderen Erwachsenen, wie ein ungeliebter Pfarrer, zu dem er regelmäßig muss, erfährt er als sehr inauthentisch. Die Konversion ermöglicht ihm dann ähnlich wie bei Olga zunächst die Artikulation von Kritik an seinen Eltern und an den anderen Erwachsenen. Und im Laufe der Zeit gerät er dann aber an diese radikalen Gruppen. Und je mehr er seine rigideren Orientierungen dann auch zeigt durch die Lebenspraxis, die Gebete, das Fasten, die islamische Kleidung, umso mehr gerät er in Streit mit seinen Eltern und wird dann von Familienfesten ausgeschlossen. Und diese Erfahrung als Ausgestoßener treibt Sven dann mit der Orientierung am Islamismus wiederum auf die Spitze. Und da mal bitte weitermachen. Da lese ich auch ein Beispiel vor. Und dann hast du ja so diese Narrative von dem Konzept der Fremde sozusagen, dass du sagst, die Religion ist fremd gekommen und wird fremd gehen. Und wenn du so richtig bist, dann werden dich alle hassen und du bist dann wie so ein Prophet. Und dadurch, dass ich relativ radikal war und meine Eltern gegen mich waren und sonst was, fühlt man sich natürlich immer richtiger. Also was ich hier zeigen will, Sven greift hier ein bestimmtes religiöses Konzept auf, dieses Bild des Fremden, grenzt sich damit ganz maximal ab von seiner Familie, treibt das auf die Spitze und es wird besonders in dieser Formulierung deutlich, je mehr Ablehnung, umso richtiger erscheint mir das. Also Olga und Sven ziehen starke Grenzen, sie werden vor den Augen der anderen jemand anderes Und das ist ja, dieses jemand anderes werden, ist ja ein normaler Vorgang während der Jugendphase und auch Teil des Erwachsenwerdens. Und die Orientierung am Islamismus intensiviert das hier bei diesen, in diesen Fällen. Dabei treiben sich dann die Jugendlichen in Richtung einer immer strengeren religiösen Praxis voran. Je stärker die Ablehnung ist, umso richtiger erscheint die Orientierung. Und damit machen die Jugendlichen diese Grenze für sich und für alle anderen sichtbar. Und auf der Beziehungsebene sieht man aber, dass im Prinzip die Konflikte, die da zugrunde liegen, hier nur symbolisch bearbeitet werden und nicht unbedingt auf der Handlungsebene gelöst werden. Das ist ja dann immer genau die Aufgabe von der Sozialarbeit, da ranzukommen. Die starke Ordnung. Was machst du? Das ist die nächste Frage, die Jugendliche gestellt bekommen und die sie sich selbst stellen im Sinne von, was soll ich tun? Jugendliche sehen sich mit der Erwartung konfrontiert, etwas aus ihrem Leben zu machen, Chancen zu nutzen, Lebenspläne zu entwickeln. Und darauf bezieht sich die zweite Funktion islamistischer Orientierung, die wir rekonstruiert haben. Islamismus als starke Ordnung. Hier spielen Erfahrungen des Kontrollverlustes eine wichtige Rolle. Und das einmal vor dem Hintergrund devianter Karrieren, aber auch vor dem Hintergrund längerer biografischer Orientierungskrisen. In beiden Varianten fällt es den Jugendlichen schwer, eine längerfristige biografische Perspektive zu entwickeln. Also es ist auch für sie schwierig, aus biografischen Stationen wie Schule, Lehre, Studium wirklich einen Plan zu entwickeln und da was draus zu machen, einen Lebensplan zu machen. Die driften so ein Stück weit, könnte man sagen. Wir haben hier bei diesen Jugendlichen eine Lebensführung rekonstruiert, die so pendelt zwischen Erfahrungen von Kontrollverlust und Erfahrungen, den Versuchen, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Dafür habe ich einen Ausschnitt aus dem Interview mit Halim mitgebracht. Das war ein junger Mann Mitte 20 zum Zeitpunkt des Interviews auch, hat einen muslimischen Hintergrund und war zeitweise Mitglied in einer islamistischen Organisation. Und zum Zeitpunkt des Interviews war er gerade aus Haft entlassen. Er hatte da eine Strafe wegen Körperverletzung. Also es war keine wirklich islamistische Sache. Aber zu seinem, zum Problembezug ein Beispiel. Er erzählt aus seinem Leben sozusagen, gekifft, Drogen verkauft, Scheiße gebaut, Überfälle, alles Mögliche. Ja, so mit 17, 18 ging es los, dass ich nur mit solchen Leuten unterwegs war, die halt immer so das Auge aufs Geschäft hatten. Gewisse Ziele immer komischerweise auf einem dunklen Weg verfolgt haben, nie auf einem korrekten Weg. Also es kam niemand auf die Idee, studiere ich doch was Vernünftiges und verdiene damit mein Geld. Sondern es war immer, ich will Geld machen, aber auf dieser Schiene, weil das cool war anscheinend und weil das leichtes Geld ist. Keiner kann sich 3-4 Jahre so leicht hinsetzen und lernen und pauken, weil du hast ja auch in der Schule nicht aufgepasst. Das ist nicht dein Ding. Also was machst du? Du machst ganz kurz einen Bruch sozusagen. Also viele von uns hier auch in meiner Gegend, also das ist einfach dieses Umfeld so, das ist einfach sehr beschissen hier. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Passage darauf lenken, wie Halim sein Umfeld und seine Handlungsmöglichkeiten hier erfährt und beschreibt. Also das, was die meisten von uns für normal halten, nämlich dass man Pläne schmiedet, die umsetzt, sich einfach hinsetzt und lernt, das nimmt er als unmöglich wahr. Und zwar nicht aufgrund persönlicher Einschränkungen, sondern weil es in seinem Umfeld einfach nicht vorkommt. Das sind natürlich dann auch oft so typische Rechtfertigungen, mit denen Jugendliche ihre Straftaten rechtfertigen. Das findet man viel in Erzählungen von delinquenten Jugendlichen. Aber trotzdem wird hier klar, wie das Umfeld in seiner Wahrnehmung ihn einschränkt. Und man sieht sozusagen, in dieser Lebenswelt gibt es zwar bestimmte Wege zu Geld, aber eigentlich keine Lebenswege, wenn man so will, keine Lebenspläne. Es ist aber auch nicht so, dass Halim das nun für die einzige Welt hält. Er vergleicht seine Welt mit anderen Wegen und Normalbiografien tauchen sozusagen auch an seinem Horizont auf. Aber er hat das Gefühl, nicht über die Mittel zu verfügen, das zu erreichen. So, also wir sehen hier, es gibt so eine Verunsicherung und die lässt eigentlich kaum zu, dass Lebensentwürfe entfaltet werden, Identitätsfacetten gefunden werden. Es kommen am Ende auch Etikettierungen wiederum von Lehrern, Kontrollreaktionen, Straft, wenn man inhaftiert wird und so weiter hinzu. Also diese Problematik. Und wie kommt da jetzt der Islamismus ins Spiel? Ich zeige Ihnen das nächste Beispiel dann von Halim. Er hat dann Kontakt zu Leuten von dieser islamistischen Organisation und trifft sich mit denen. Und da erzählt er, eines Tages bekam ich dann einen Anruf von meinem Cousin. Und das war die Verknüpfung sozusagen in die islamische Szene. Also es war verwirrend, weil auf einmal Personen da waren. Wir haben über etwas geredet, worüber ich nie mit ihnen geredet habe. Ich meine, vor einem Monat oder 3 Monaten haben wir noch über Alkohol und über Frauen geredet. Jetzt sitze ich da am Tisch und er erzählt mir was vom Islam. Verwirrend ist es, weil du es nicht kennst, von ihm als Person nicht kennst. Das war bei mir genauso, als ich dann mit anderen Leuten geredet habe, die mich kannten als jemand, der nur Scheiße gebaut hat. und ich dann vernünftig auf einmal da sitze, statt Raki ist auf einmal ein Glas Tee vor meiner Nase und ich unterhalte mich über philosophische Thematiken. Die Leute denken sich so, was hast du gemacht so? Was ist passiert mit dir so? Weswegen ich das ausgesucht habe, was man hier gut sieht, ist, dass Halim sich in dieser Situation als jemand anderes auf einmal erfährt. Ne? Und er wundert sich über sich selbst, er wundert sich über, was er auf einmal redet, wie er sich gibt. Er hat sozusagen neue Requisiten, ein Glas Tee statt einen Raki. Also und entdeckt sozusagen neue Identitätsfacetten. Das heißt, wir haben hier gesagt, die Orientierung am Islamismus eröffnet neue Facetten von Identität und Lebensgestaltung und sie liefert etwas, das es ermöglicht, sich selbst als ganz neuen Mensch zu erleben. Und dabei, das sieht man da auch, geht es eigentlich weniger um was tatsächlich Neues, sondern eher darum, dass das Bestehende charismatisiert wird, wenn man so will. Also viele Jugendlichen begehen trotzdem weiterhin Straftaten, aber die werden dann mit Blick auf ein höheres Ziel oder eine höhere Ordnung oder wie auch immer legitimiert. Das Problem ist daran natürlich, dass die Orientierung immer enger wird und auch das Umfeld immer enger wird. Immer mehr alte Bekannte oder Bezugspersonen kommen nicht mehr in Frage, weil sie nicht mehr zur Ideologie passen. Biografische Optionen wie Arbeitsmöglichkeiten oder Freundschaften werden immer schmaler. Und so entfernen sich dann die Jugendlichen immer weiter von ihren bisherigen Lebensräumen und Erfahrungsräumen. Und sozusagen die Neuen und die Alten geraten immer mehr in Widerspruch zueinander. Ich komme zum Letzten. Und genau, in den extremsten Varianten, die wir hatten, waren das dann auch die Jugendlichen, die am Ende sozusagen sich jenseits der Gesellschaft, unserer Gesellschaft positionieren haben, indem sie ausgereist sind. Solche Orientierungsschwierigkeiten findet man aber auch bei Jugendlichen in Bezug auf die Biografie. Also es geht jetzt nicht nur um Delinquenz. Da habe ich nochmal Katharina als Beispiel mitgebracht. Die hat einen katholischen Hintergrund, ist auch als Kind aus einem osteuropäischen Land gekommen. Sie konvertiert mit 16 und orientiert sich dann im Laufe der Zeit immer stärker an islamistischen Ideologien, vermittelt durch Internetpredigten. Also sie ist da viel im Internet unterwegs und drückt das dann durch immer strengere Kleidung aus, bleibt aber schulisch integriert. Ihr bietet der Islamismus in zugespitzter Weise so eine biografische Ordnungsmöglichkeit. Sie erzählt, also das ganze Leben richtet sich wirklich jetzt darauf hinaus, das ist einfach das A und O, das ist einfach immer das, was höchste Priorität hat, also das steht über allem. Über Arbeit, über Familie sogar, so wie es der Islam ja auch sagt, wir leben nur dazu erschaffen, um Gott halt zu dienen. Und das ist halt das Einzige, da stellt sich keine andere Frage, sondern ich bin einfach nur hier, ich bin dazu erschaffen worden. Diese Orientierung, die der Islam einem gibt, dieser Standpunkt, den man halt dann im Leben hat, das ist jetzt nicht so, ich lebe mein Leben vor mich hin. Nein, ich habe einen Standpunkt, ich habe eine Orientierung, das ist der Islam. Ich weiß, das ist die Wahrheit und daran möchte ich mich auch halten. Wie gesagt, also es ist halt wirklich, was ich alles mache, richtet sich danach. Also es gibt da ganz lange Erzählungen von ihr mit Nagel, also wie ihr es auch schon angedeutet habt, ne? Nagellack, ja, nein, wird alles geprüft, jede kleinste Alltagshandlung. Und was hier aber wichtig ist oder was wir nochmal betonen wollten, ist, dass diese starke Ordnung hier über das Weltliche hinausreicht. Ja? Und zentrale Lebensbereiche wie dann Arbeit oder Familie haben gar keinen Eigenwert. Das heißt, diese Ordnung verbindet die alltägliche Welt mit letzten Bedeutungen, mit transzendenten Bedeutungen, würden wir sagen. Und tragen zu so einer biografischen Gesamtordnung dann auch bei. Also Ereignisse im Leben bekommen rückblickenden Sinn, auch die Zukunft bekommt einen Sinn, alle Entscheidungen bekommen eine absolute Grundlage, alles bekommt eine Bestimmung. Gut, ich komme zur letzten Funktion, die starke Gemeinschaft. Zu wem gehörst du? So könnte man die dritte Frage an Jugendliche auf den Punkt bringen. Damit ist die gesellschaftliche Erwartung an soziale Integration angesprochen und darauf bezieht sich die dritte Funktion, die wir Islamismus als starke Gemeinschaft genannt haben. Diese Funktion bezieht sich auf Erfahrungen von sozialer Isolation und prekärer Zugehörigkeit in zwei Varianten. In der ersten Variante geht es um reale Vergemeinschaftung in einer konkreten islamistischen Gruppe, meinetwegen. Das Handeln der Gruppe wird als gemeinschaftliche und vergemeinschaftende Aktion wahrgenommen. Zentral sind dabei die realen Beziehungen, die für zunächst erstmal verlässliche Freundschaften gehalten werden. Und so haben wir das bei Halim gesehen und auch bei zwei anderen jungen Männern, die dann schließlich ausgereist sind und wo diese Ausreise auch wie so eine Gemeinschaftsaktion war. Da habe ich jetzt kein Beispiel mit, wir wollen es ja nicht zu lang machen. Ich habe für die andere Variante nochmal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar in der anderen Variante geht es um imaginäre Gemeinschaften und um imaginäre Territorien. in die die Jugendlichen sozusagen symbolisch emigrieren, wenn man das so ausdrücken möchte. Und bei dieser Variante ist dann die ideologische Rahmung von wesentlicher Bedeutung. Das heißt, diese vorgestellten Gemeinschaften sind ideelle Gegengemeinschaften. Und hier werden auch die Akteure dann stark idealisiert und die Gemeinschaft wird ideologisch gerahmt. Das erste Beispiel ist von Matthias, der einen säkularen Hintergrund hatte und somit 15 eine ausgedehnte Phase der Beschäftigung mit dem Islamismus ausschließlich online auch hatte, da ein paar Monate sozusagen im Sog war, könnte man sagen. Da gab es aber noch nicht so Leute, der hätte euch gebraucht, und zählt dann in dem Interview rückblickend, wie er das damals erfahren hat. Das ist ja auch das, was im Islam wichtig ist, die Oma. Also Prophet Mohammed hat gesagt, die islamische Gemeinschaft ist wie ein Körper, schmerzt ein Teil, schmerzt der ganze Körper. Heißt, Muslime sind überall auf der Welt miteinander verbunden. Und wenn du dann irgendwo siehst, da ist jetzt irgendwie was passiert, du kennst die Person gar nicht, du weißt gar nicht, ob dieser Muslim jemand ist, der vielleicht selbst vielleicht nicht so ein guter Mensch ist. Also sagt dir Dennis Kusbert was? Desodoc? Mit dem habe ich mal Kontakt gehabt, über Facebook, und wenn auch nur sehr kurz und reserviert. Aber einfach der Fakt, dass jemand Moslem ist, macht ihn sofort emotional zu deinem Glaubensbruder. Ich meine, das ist ja auch irgendwo ein tolles Gefühl, ne? Wenn du dir sagst, ich habe jetzt 1,4 Milliarden Familienmitglieder. Also auch hier sehen wir so einen Bezug auf ein bestimmtes religiöses Konzept. Die Oma wie bei Sven, und interessant ist hier, das sind idealisierte Gemeinschaften und auch so ganz flüchtige Online-Kontakte, ganz egal, ob das jetzt ein guter Mensch ist oder nicht, wie er selber sagt, werden idealisiert, diese Akteure werden idealisiert. Diesen virtuellen Charakter habe ich auch bei Katharina nochmal als Beispiel mitgebracht, der das nochmal pointiert auf den Punkt bringt. Die hat dann ja so eine Affinität zu islamistischen Gruppen und fängt an, die IS-Taten zu legitimieren und ja auch zu relativieren. Und sie sagt, die sind nicht in der Position, uns Muslime Vorwürfe zu machen. Ich meine, schaut auf eure Geschichte und schaut auf unsere Geschichte, wie viel Opfer, wie viel Kriege etc. habt ihr geführt und was wollt ihr denn von uns? Ich finde es halt auch einfach, ich werde oft sauer und ich finde es eine Frechheit, dass man uns Muslime angreift und uns Vorwürfe macht. Ihr kommt doch in unsere Länder, beutet uns aus, nehmt uns Ressourcen weg, schlachtet unsere Geschwister ab. Da war ich auch total sauer, als ich das mit Paris gesehen habe. Natürlich ist es schlimm, was da passiert ist, aber wo ich dann diesen ganzen Hype gesehen habe, den alle drumherum gemacht haben, wo ich mir denke, das passiert in unseren arabischen, muslimischen Ländern Tag für Tag. Und interessant an dieser Passage ist vor allem diese wirklich rein virtuelle Zugehörigkeit. Katharina war ja noch nie in einem muslimischen Land und ist ja auch gar nicht Angehöriger irgendeines muslimischen Landes. Und insofern ist es interessant, hier so ein virtuelles Territorium zu sehen, zu dem man sich dann bekennt und, wenn man so will, symbolisch emigriert. Das heißt also, in den beiden Varianten zusammenfassend nochmal, was die Vergemeinschaftung, die starke Vergemeinschaft angeht, da geht es um das Motiv der Zugehörigkeit zu neuen Gemeinschaften und auch darum, aus den alten sozialen Zusammenhängen auszubrechen und diese zu bekämpfen ein Stück weit. Ich fasse mal zusammen. Man könnte sagen, islamistische Orientierungen sind untypische Lösungen für typische Bewältigungsaufgaben der Jugendphase. Sie beziehen sich auf konkrete Erfahrungen und sie bieten konkrete Antworten. Und sie antworten auf Fragen, für die es keine einfachen Antworten oder routinierte Lösungen gibt. Ganz besonders in dieser Phase. Sie sind so eine Art Lösungshypothese. Die Orientierung am Islamismus, die bietet dabei eine totalisierende Antwort. Also eine Antwort auf alle wichtigen Fragen. Und hierin liegt auch ihre besondere Problematik. Denn mit diesen absoluten und umfassenden Geltungsansprüchen versperren islamistische Orientierungen für die Jugendlichen dann am Ende pragmatische Entscheidungen oder situationsabhängige Entscheidungen. Die sind aber wichtig für die Identitätsfindung und für die Persönlichkeitsentwicklung. Und sie erschweren zudem die Kommunikation mit anderen und damit auch die Reflexion von anderen Weltdeutungen. Das heißt, die Problemlösung wird dann zum eigentlichen Problem. Hinter der starken Grenze riskieren die Jugendlichen, sich selbst so fremd zu werden, dass sie sich nicht mehr erkennen. Sie werden auch für andere so fremd, dass sie nicht mehr erkannt werden. Einer hat es ausgedrückt, man geht verloren. Die starke Ordnung ist eine Kontrollstruktur, die außer Kontrolle gerät. Sie schränkt die Möglichkeiten des Handelns massiv ein. Die starke Gemeinschaft ist am Ende eine Gemeinschaft, die isoliert, nämlich die isoliert vom sozialen Umfeld und von der eigenen Gesellschaft. Und schließlich hat diese Gedankenwelt des Islamismus und besonders nochmal sicher auch verstärkt durch das Internet eine ganz eigene Logik. Und die ganzen sozialen Beziehungen, das haben wir gesehen, und die Kommunikation mit anderen, das alles verändert sich. Und die Beteiligten, alle Beteiligten, also nicht nur die Jugendlichen selbst, verstricken sich darin. Und Matthias hat das in seinem Interview dann irgendwie ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist dann irgendwann alles geladen, weil sich alle nur noch durch diese Brille dieser richtigen oder falschen Ideologisierung wahrnehmen. Entscheidend dafür, ob sich sowas stabilisiert oder wieder in Frage gestellt wird, ist zum einen, wie sehr die Orientierung selbst irgendwann zum Problem wird, ist auch die Frage, inwieweit das Bezugsproblem sich auch einfach löst, weil es ja oft auch phasenbedingt ist. Und zu anderen ist die Frage, inwieweit konkrete andere verfügbar bleiben. Also genau solche Leute zum Beispiel, wie ihr das macht und die alternative Deutungsmuster haben. Das heißt, wir können als Gesellschaft nur dann angemessen reagieren, wenn wir die Phänomene sowieso verstehen. Aber wir müssen auch unbedingt die Bedeutung für die Jugendlichen erkennen, was nicht so einfach ist. Und da kommt Prävention ins Spiel. Und da spreche ich jetzt erstmal von pädagogischer Prävention und verlasse auch mein eigentliches Feld. Aber ich will noch darauf hinweisen, da gibt es natürlich schon mal eine Grundspannung, weil Prävention ja so eine gewisse Verhinderungslogik hat, weil man ja mit Maßnahmen etwas in der Zukunft verhindern will, aber Pädagogik eigentlich eine Ermöglichungslogik ist und man Jugendlichen ja Lebenswege eröffnen möchte und Chancen bieten möchte, Identitätsangebote machen möchte. Deswegen würden wir sagen, es ist entscheidend, ganz wichtig, dass man sensibel bleibt für die Lebenswelten der Jugendlichen. Und dazu ist eine sehr vielfältige Präventionslandschaft nötig. Aber da renne ich ja hier die offene Tür ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war sie, die vierte Folge unseres Podcasts Präventionsgezwitscher mit spannenden Einblicken von Dr. Anja Frank vom Deutschen Jugendinstitut. Was bleibt hängen? Vor allem die Erkenntnis, Radikalisierung ist oft keine Abkehr vom Jugendlichsein, sondern eine radikale Form, damit umzugehen. Islamistische Orientierungen wirken dabei als eine Art Lösungshypothese. Sie bieten Jugendlichen in krisenhaften Phasen starke Grenzen, klare Ordnung und das Gefühl von Gemeinschaft. Dr. Frank hat weiterhin gezeigt, wie wichtig es ist, die Lebenswelten junger Menschen ernst zu nehmen, statt vorschnell zu bewerten. Denn Prävention darf nicht nur verhindern, sie muss auch ermöglichen, ermutigen und neue Wege aufzeigen. In der nächsten Folge wird's datenbasiert, aber alles andere als trocken. Wir sprechen mit Dr. Susanne Prätor, Professorin an der Polizeiakademie in Niedersachsen. Sie nimmt uns mit in die Welt der polizeilichen Kriminalstatistik und zeigt, was wir aus Hell- und Dunkelfelderkenntnissen über Kriminalität von Jugendlichen und Minderjährigen wissen und wo wir noch oft im Dunkeln tappen. Freut euch auf eine spannende Einordnung und wichtige Impulse für die Praxis. Danke fürs Zuhören und bleibt wachsam, interessiert und im Gespräch. Präventionsgezwitscher, der Podcast vom Grünen Vogel e.V., gibt's überall da, wo ihr Podcast hört. Also abonnieren, teilen und diskutieren. Bis bald und passt aufeinander auf. Tschüss.